Ja, ich freue mich, mit euch gemeinsam Gottes Wort zu lesen. Ich grüße euch nochmal ganz herzlich heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und wir wollen heute mit Kapitel 2 in Johannes beginnen. Und ihr könnt gerne, die ihr die Bibel damit dabei habt, aufschlagen. Johannes Kapitel 2. Wir lesen heute die ersten 12 Verse. Johannes 2 ab Vers 1 bis 12. Und am dritten Tag meiner Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben wenige Tage dort. Lass uns nochmal beten. Vater, wenn immer wir dein Wort aufschlagen, dann müssen wir erkennen und bekennen, dass wir so wenig wissen, so wenig erkennen aus deinem Wort, es sei denn, du offenbarst es uns. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du dich selbst offenbarst heute Morgen, dass du in deiner Herrlichkeit uns gezeigt wirst, in deinem Sohn. Und dass du unsere Herzen wieder neu berührst, entfachst, mit Liebe füllst, mit Hingabe, mit Freude. Ja, all das ist oft im Alltag bei uns so schnell weg. Und so bitten wir dich, dass du uns begegnest, dass du zu uns redest. Du weißt, woran jeder von uns steht heute Morgen, was unsere Herzen belastet, beschwert, mutlos macht. Wir danken dir, dass wir Hilfe finden bei dir, dass du immer eine Antwort hast auf all unser Sehnen, auf unsere Fragen, auf unsere Nöte. Du bist da. Und dafür wollen wir dich preisen. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht mal eine Frage so zum Einstieg. Wer von euch geht denn gerne auf eine Hochzeit? Nicht alle. Die ihre Hand gehoben haben. Warum? Warum gehen wir gerne auf eine Hochzeit? Viel Freude. Warum noch? Gutes Essen, na ehrlich, einer, der mal ehrlich wird hier. Gutes Essen. Noch irgendwas? Ha? Gottes Wille, ja. Schöne Braut. Man kann sich auch selber schön anziehen. Also es gibt viele, viele Dinge, die uns gefallen, auf eine Hochzeit zu gehen. Wir lesen hier heute Morgen von einer Hochzeit, die mit viel Planung, wir werden das gleich sehen im geschichtlichen Teil, so ein bisschen vorangegangen ist, und doch lief nicht alles glatt. Und das wollen wir uns näher anschauen heute Morgen. Aber bevor wir nochmal einsteigen in dieses Ereignis, nochmal ein bisschen zur Grundaussage des Johannes. In Vers 11 finden wir eigentlich nochmal das, was wir auch in Kapitel 20, Vers 31 als Schlüsselvers für Johannes, für das Johannesevangelium gesagt haben, warum Johannes das Evangelium geschrieben hat. finden wir eigentlich wiedergespiegelt in Vers 11, was wir heute Morgen auch gelesen haben in Kapitel 2. Da heißt es nämlich, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Das ist der erste Punkt. Es geht im Johannesevangelium um die Herrlichkeit Gottes in Jesus, Mensch geworden. Jesus, der Sohn Gottes, nicht irgendein Mensch, nicht ein guter Prophet oder ein großer Prophet, sondern der Sohn Gottes, Gott selbst, Mensch geworden. Ganz wesentlich. An diesem Punkt hängt alles ab, von diesem Punkt hängt alles ab. Denn wir lesen im Johannesevangelium, wie auch in der ganzen Heiligen Schrift, dass Menschen sich vor Jesus niederbeugten und ihn anbeteten. Und wenn er nicht Gott selbst ist, dann war das Blasphemie, dann ist das das Schlimmste, was ein Mensch machen kann, einen anderen Menschen anbeten. Aber weil Jesus Gottes Sohn ist, Gott selbst, Mensch geworden, gehört ihm alle Anbetung. Das ist entscheidend für unseren Glauben, es ist entscheidend für unsere Rettung, für unser ewiges Heil. Wenn Jesus nicht der war und ist, der er ist, dann haben wir auf Sand gebaut in unserem Leben. Das ist der eine Punkt. Also er machte seine Herrlichkeit offenbar. Und was daraus folgt, ist der zweite Teil. Und seine Jünger, heißt es hier im Vers 11, sie glaubten an ihn. Sie setzten ihr Vertrauen in diesen Jesus. Und dass, wenn ein Mensch erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er in diese Welt kam mit einem Auftrag, uns wieder zurückzuführen in die Gemeinschaft mit seinem Vater, und jemand setzt sein Vertrauen in diesen Jesus, was die Bibel Glauben nennt, dann ist er gerettet. Dann hat er Leben, wahres Leben gefunden. Und das ist das Ziel des Johannesevangeliums. Er möchte Jesus groß machen, seine Herrlichkeit offenbaren, und daraus folgt, dass Menschen ihr Vertrauen in diesen Jesus setzen. Und das brauchen wir eigentlich, das ist nicht nur, die Bekehrung ist ja ein einmaliger Akt, das wissen wir, die Wiedergeburt. Aber dieses Vertrauen und diesen Glauben und auch Jesus zu sehen in seiner Herrlichkeit, das ist die Basis jeden Tag im Alltag in unserem Leben, oder nicht? Oder brauchst du nur Jesus bei der Bekehrung und dann den Rest schaffst du schon allein? Ich glaube nicht. Und ich hoffe nicht. Weil das wird dir nicht gelingen. Sondern wir brauchen jeden Tag neu diese Offenbarung Jesu. Er ist der Sohn Gottes. Er hält mein Leben in seiner Hand. Und weil das so ist, kann ich ihm vertrauen. Und versuche mit ihm den Alltag zu leben. Das brauchen wir jeden Tag neu. Oder nicht? Und nicht nur am Sonntag. Das wäre zu wenig. Sondern das dürfen wir ganz persönlich, jeder für sich, jeden Tag neu entdecken. Wer ist dieser Jesus? Zeig mir deine Herrlichkeit. Ich will dich sehen. Und daraus entsteht Glauben, Vertrauen. Und dann sage ich, jetzt bin ich bereit, den Tag zu begegnen. Denn wir wissen nicht, was in dem Tag auf uns zukommt, oder? Wissen wir das? Wir können viele Pläne machen. Aber wir wissen nicht wirklich, was an diesem Tag geschieht. Gott weiß es. Und deswegen ist es gut, dass wir immer wieder lernen, unser Leben jeden Tag neu in die Hand Gottes zu legen. Herr, es ist dein Tag. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich möchte dir vertrauen. Darum geht's. Interessant finde ich auch die Formulierung hier, diesen Anfang der Zeichen. Wir haben schon gesagt, dass im Johannes-Evangelium es besonders ist, er benutzt nicht das Wort Wunder in dem Sinne, wobei das Zeichen auch ein Wunder war, sondern er sagt immer Zeichen. Zeichen, warum? Weil es hinzeigen soll auf Jesus, seine Herrlichkeit. Aber dieser Begriff, diesen Anfang, haben wir schon mal gelesen, ähnlich ausformuliert. Wo im Johannes-Evangelium? Ja, Kapitel 1. Kapitel 1, im Anfang war das Wort. Finde ich interessant. Kapitel 1 umschreibt uns Jesus von Ewigkeit her. Er hatte keinen Ursprung. Die Menschwerdung war nicht der Ursprung Jesu, sondern er war von Ewigkeit her Sohn Gottes, wurde Mensch und bekam den Namen Jesus, Retter, Messias. Aber hier wird uns beschrieben die Offenbarung im Wort. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war von Ewigkeit her, offenbart durch das Wort. Und hier in Kapitel 2 finden wir jetzt den anderen Aspekt. Nämlich welchen? Dass Jesus nicht nur im Wort sich offenbarte, sondern auch in der Tat. Nämlich Kapitel 2 fängt jetzt an damit, dass Johannes Jesus zeigt als Sohn Gottes, in dem wir lebte, was er tat. Das eine war die Offenbarung, Kapitel 1, von Ewigkeit her, durch das Wort, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Kapitel 2 fängt jetzt an, dies ist der Anfang der Zeichen. Das heißt, Jesus hat sich nicht nur offenbart im Wort, in der Offenbarung des Wortes, sondern er hat sich offenbart in seiner Tat, mit dem, was er getan hat, wie er gelebt hat. Und das ist das erste Zeichen. Und deswegen ist das unheimlich wichtig. Und die Frage stellt sich natürlich, warum gerade eine Hochzeit? Warum Wasser zu Wein? Das war das erste Zeichen, was Jesus tat, als er sich aus 30 Jahren der Verschwiegenheit, der Einsamkeit des Zimmermannssohns herausbewegte und jetzt seinen Auftrag erfüllte, nämlich zu kommen, um zu sterben. Da stellen sich natürlich einige Fragen. Wir werden uns die gleich beleuchten. Warum gerade eine Hochzeit? Warum Wasser zu Wein? Also es steckt ja sehr viel auch Konfliktpotenzial in diesem Ereignis, oder nicht? Werden wir gleich sehen. Vielleicht habt ihr keine Probleme damit. Ich werde vielleicht ein paar kreieren. Vielleicht so ein bisschen uns herausfordern. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, das erste Zeichen, was hier uns gezeigt wird in der Verwandlung von Wasser in Wein während dieser Hochzeit, dass das ein ganz, ganz entscheidendes Ereignis war, was sozusagen auch die Basis legt für all das, was danach folgt. Warum das so ist, werden wir uns gleich anschauen. Aber das ist, denke ich, kommt aus diesem Text vielleicht nicht in erster Linie so schnell hervor, aber wenn man mal tiefer schürft, wird man das erkennen, dass hier nicht nur es darum geht, dass Jesus aus Wasser Wein machen konnte, was in sich natürlich ein Wunder war, keine Frage. Wir wissen alle, wie Wein entsteht. Definitiv nicht, dass steinerne Krüge gefüllt werden mit Wasser und dann schöpft man draus und plötzlich hat man Wein, oder? Hat jemand das schon mal irgendwie gesehen, dass das so funktioniert? Nein, es war ein Wunder, definitiv. Aber ich glaube, dass dieses Wunder an sich natürlich eine Botschaft hatte, nämlich zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist der eine Teil. Aber ich glaube, es gibt noch eine zweite Botschaft in diesem Text, in diesem Ereignis. Und das ist, dass Christus hier in diesem Ereignis den Plan Gottes der Rettung aufzeigt und sozusagen initiiert. Schemenhaft schon mal zeigt, warum ist Jesus wirklich in diese Welt gekommen. Er ist nicht in erster Linie gekommen, um Wunder zu tun, sondern um uns zu retten. Und dieser Rettungsplan wird uns in diesem Ereignis vor Augen gemalt. Und schemenhaft schon aufgezeichnet, was seine Erfüllung am Ende dann am Ende des Johannesevangeliums sich widerspiegelt, wo Jesus nämlich ans Kreuz geht. Vielleicht noch mal zur Einteilung, wenn ihr euch so ein bisschen das merken könnt. Kapitel 1, die Offenbarung durch das Wort. Kapitel 2 bis Kapitel 12 bewegt sich Jesus unter dem Volk. Und wenn Johannes von den Juden spricht, spricht er meistens eigentlich immer von den religiösen Juden, nicht von dem normalen Volk, sondern immer mit dem Zusatz, dass das die Leute waren, die sozusagen Gott vertraten vor dem Volk, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und mit denen hat er eine Menge Ärger. Bei allen Wundern gab es immer Stress. Und gerade mit den Religiösen. Und das wird uns von Kapitel 2 bis 12 aufgezeigt. Von Kapitel 13 bis 17 bewegt sich Jesus weg vom Volk hin zu seinen Jüngern. Die Fußwaschung, Kapitel 13, 14 ist, ich gehe und bereite euch ein Haus, eine Wohnung. Kapitel 15, der Weinstock und die Reben. Kapitel 16, der Geist Gottes. Kapitel 17, das hohepriestliche Gebet. Ja, da bewegt sich Jesus nur noch mit seinen Jüngern. Er bereitet sie vor auf seinen Weggang, nämlich zum Kreuz. Sie haben das ja auch nicht begriffen. Kapitel 18 bis Kapitel 21 wird uns dann Gethsemane, das Kreuz, die Grablegung und die Auferstehung gezeigt. Wenn ihr euch das so ein bisschen merken könnt, dann habt ihr einen guten Überblick über das Johannesevangelium. Dann wisst ihr immer, jetzt bewegen wir uns gerade in dem Teil, wo Jesus mit dem Volk unterwegs ist, mit seinen Jüngern. Natürlich aber in erster Linie in der Auseinandersetzung mit den Menschen, die damals lebten. Jetzt wollen wir einsteigen in unser Text. Ich hoffe, dass wir jetzt so eine gewisse Grundlage haben für das, was wir jetzt hier betrachten wollen. Ich möchte eigentlich diesen Text in drei Phasen, in drei Abschnitte einteilen. Die erste Phase wird sein, wir wollen uns ein bisschen den geschichtlichen Teil besser verstehen. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass man erkennt, diese Hochzeit, es war nicht nur irgendein Ereignis. Oder andersrum gesprochen, vielleicht erlebt man heute Hochzeiten anders wie damals. Ja, also den geschichtlichen Teil. Wie hat man damals, was war das für ein Ereignis und was spielte da so mit hinein in dieses Ereignis? Also der geschichtliche Teil. Die zweite Phase, wir wollen uns so ein bisschen inhaltlich mit dem Text beschäftigen, weil ich glaube, dass dieser Text auch einige Fragen aufwirft. Und die wollen wir beantworten. Aber der wesentliche Teil, wo wir uns am meisten Zeit für nehmen wollen, wird der dritte Teil sein, nämlich der Anwendungsteil. Welche Botschaft wollte Jesus durch dieses Ereignis vermitteln? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Das ist der dritte Teil. Der Anwendungsteil, da wollen wir dann hoffentlich die meiste Zeit mit verbringen. Wir gucken jetzt erstmal den geschichtlichen Teil. Es geht hier um eine Hochzeit. Wir lesen hier eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Jesus hat die meiste Zeit seines Lebens wo verbracht? Wo ist er aufgewachsen? Nazareth. Ja? Leute, seid ihr wach? Nathanael sagte, was kann denn da Gutes kommen aus? Nazareth. Da ist er groß geworden. Es war eine kleine Stadt, Nazareth. Nicht das, was man heute, wenn man nach Nazareth heute fährt, ist eine relativ große Stadt. Ich glaube, die fünftgrößte Stadt in Israel mittlerweile. Aber damals war es eine Kleinstadt. Und da ist Jesus groß geworden. Aber wir lesen nicht, dass er das erste Zeichen tat in Nazareth, wo wir vielleicht gedacht haben, sondern in einem kleinen Kuhkaff, würden wir heute sagen. Kana war vielleicht ein Dorf mit 100, 200 Bewohnern. Also es war ein ganz kleiner Vorort von Nazareth, ungefähr 15 Kilometer entfernt von Nazareth. Und wir lesen hier, dass die Mutter Jesu auch dort war. Sie war also eingeladen. Offensichtlich, Nazareth und Kanaan lagen sehr dicht beieinander. Man kannte sich. Vielleicht war sie irgendwie verwandt mit dem Hochzeitspaar. Auf jeden Fall war die Mutter Jesu eingeladen. Wo war der Vater? Wo war Josef? Wissen wir nicht. Man geht davon aus, dass Josef mittlerweile schon in der Ewigkeit war. Ja, wir lesen eigentlich nichts Großes über ihn mehr und hier in dieser Begebenheit war er gar nicht vor Ort, deswegen geht man davon aus, der hatte ihn schon heimgeholt. Also die Mutter Jesu war dort und auch Jesus wurde samt seinen Jüngern eingeladen. Wie viele Jünger waren zu dem Zeitpunkt unterwegs mit ihm? Müsst ihr in Kapitel 1 nachlesen. Oder zählen. Also, ich gebe euch mal einen Hinweis. Wie viele Finger hat meine Hand? Gut. Also, 5 Jünger und Jesus waren auch eingeladen. Und das war gut so, dass er eingeladen war. Denn er wurde zur zentralen Person in diesem Ereignis. Und jetzt kommt etwas, also so eine Hochzeit, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Das war wirklich ein mega großes Ereignis. Ja, nicht nur das ganze Dorf, sondern das ganze Umfeld. Und der Bräutigam, also der zukünftige Bräutigam, der verbrachte bis zu einem Jahr in der Vorbereitung für dieses Ereignis. Indem er einen Platz schuf für die Frau, dass sie wohnen konnten, dass er sie auch unterhalten kann, auch versorgen kann und so weiter. Aber auch die Planung der Hochzeit, all das, das war ein Mega-Ereignis. Unheimlich großes Ereignis. Und alles wurde geplant und gemacht und getan, dass dieses Ereignis, und wisst ihr, wie lange so eine Hochzeit damals dauerte? Ich glaube, das ist vielleicht sogar teilweise heute noch so. Bis zu einer Woche haben die gefeiert. Also nicht hier so, ne, so ein Abend mal alles reinhauen, was geht, sondern du konntest dir Zeit lassen. Ja, du konntest dosiert sozusagen jeden Tag ein Stückchen mehr essen und genießen und Freude haben, eine ganze Woche lang. Also es war wirklich ein Riesenereignis. Und wenn etwas nicht passieren durfte, dann war genau das, was hier steht. In Vers 3 heißt es nämlich, und als es an Wein mangelte. Oha. Und dann heißt es im nächsten Vers, und dann gingen sie zum Supermarkt und haben ein paar Weinflaschen gekauft. Nee, steht da doch nicht. Da gab es nämlich keinen Supermarkt. Und da konnte man auch mal nicht schnell um die Ecke gehen und einen Wein besorgen. Das war eine Katastrophe. Das konnte damals sogar bis zum Rechtsstreit führen. So entscheidend und so gravierend war dieses Problem. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir ja, selbst wenn eine Hochzeit geplant wird und es haut nicht alles so hin, man hat immer noch Plan B oder C. Man kann immer noch irgendwie das Problem lösen. Das war da nicht der Fall. Und das war ein Riesenproblem. Das können wir uns vielleicht nicht ganz so vorstellen, weil wir eben immer irgendwie unsere Probleme auch noch halbwegs selbst lösen können. Aber das war damals nicht so. Und die Mutter Jesu musste irgendwie damit zu tun gehabt haben, denn sie war die Erste, die es erkannte. Das heißt hier, sie haben keinen Wein. Das war die Situation. Und vielleicht noch mal so ein bisschen als Hinweis, weil da kommen wir schon zu einem dieser Knackpunkte. Wieso hat Jesus Wasser zu Wein gemacht? Wisst ihr, dass in Amerika zum Beispiel, die Southern Baptists heißen die, dass die sozusagen mehr oder weniger unausgesprochen ein Alkoholverbot haben, die Christen dort. Und hier, das erste Zeichen, was Jesus tat, war Wasser zu Wein zu machen. Ist gar nicht so einfach, das theologisch jetzt zu erklären. Wieso? Jetzt muss man verstehen, dass Wein damals eine andere Konsistenz hatte, als wir heute haben. Der war zwar auch gegoren und hatte Alkohol in sich, also einen Alkoholprozentsatz, aber man hat damals es so gemacht, dass man das mit Wasser verdünnte, bis zu 1 zu 10. Das heißt also, der war relativ mild. Man konnte recht viel trinken, ohne betrunken zu werden, wenn man es so ausdrücken will. Also es ist nicht so wie heute, dass der Alkoholgehalt doch relativ hoch ist und wenn man gut geübt ist, dann braucht man mehr. Wenn man nicht so gut geübt ist wie ich zum Beispiel, ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol, eigentlich nie. Wenn ich ein Glas Wein oder irgendwas trinken würde, dann könntest du mich schon lallen hören. Wahrscheinlich. Ja? Aber damals war es so, man hat den Wein tatsächlich verdünnt und 1 zu 10, das heißt, er hatte relativ wenig Alkoholgehalt. Was aber nicht heißen will, dass hier, wie es hier auch heißt, als nachher das Wunder geschah, das Zeichen in Vers 10, das heißt, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken sind. Also, das war einkalkuliert, dass Menschen auch zu viel tranken. Ich komme nachher nochmal darauf zu, wie wir das Problem lösen können. Was sagt die Bibel über Alkohol? Warum machte Jesus aus Wasser Wein? Da werde ich nachher nochmal kurz drauf eingehen. Aber das ist erstmal so der geschichtliche Teil. Also es war eine Hochzeit, es durfte eigentlich nicht schiefgehen und doch passierte dieses Problem hier und es war ein großes Problem und das durfte und sollte eigentlich nicht passieren. Aber wir wollen uns jetzt so ein bisschen inhaltlich noch damit beschäftigen. Wir haben schon gesagt, Maria und die Jünger waren eingeladen und zum ersten inhaltlichen Problem, was wir hier finden, vielleicht für uns, ist, als es an Wein mangelte, heißt es hier in Vers 3, spricht die Mutter zu Jesus, sie haben keinen Wein. Diese Aussage an sich ist ja erstmal nur eine Feststellung. Warum ist Maria Die erste Frage, die wir uns inhaltlich so ein bisschen stellen können, ist, warum ist Maria zu Jesus gegangen? Jesus war ja ein Gast. War er verantwortlich für den Wein? Wer war verantwortlich? Der Gastgeber, der Bräutigam. Aber sie geht zu Jesus. Warum? Stell dir mal vor, jetzt spreche ich mal die Eltern an, von allen Kindern. Also stell dir mal vor, ihr würdet einen Sohn gebären, auf wunderbare Weise, so wie Maria. Und dieser Sohn wäre immer gehorsam. Und wenn du ihn um einen Rat fragst, sagt er immer das Richtige. Wenn du ein Problem hast, gehst du zu deinem Sohn und fragst ihn, was würdest du tun? Und er sagt, mach das und das und es ist immer richtig. Wen würdest du wohl fragen nach 30 Jahren Erfahrung, wenn ein Problem auftaucht? Den Bräutigam? Jesus! Klar! Sein Rat war immer richtig. Stell dir mal vor. Sie hatte ihre Erfahrung gemacht. Sie wusste, wer dieser Jesus war. Er war anders wie alle anderen. Sie hatte ja auch noch andere Kinder, die nicht immer so brav und lieb und nett waren. Er hatte auch Brüder. Also, sie tut das Richtige, und das wollen wir erstmal festhalten. Sie wendet sich zu Jesus. Sie haben keinen Wein. Das war erstmal eine Feststellung, aber Jesus und anhand der Reaktion, die Jesus jetzt zeigt, merken wir, dass sie schon einen Schritt weiter war. Sie war nicht nur dabei, Jesus zu informieren. Hat Jesus diese Information gebraucht eigentlich? Nö. Warum nicht? Er weiß alles. Er wusste schon alles, was an dieser Hochzeit, in diesem Ereignis stattfinden wird. Bevor sie es überhaupt gesehen hat, gemerkt hat, wusste Jesus schon alles. Brauchte er die Information, der Wein ist alle? Nein. Aber warum reagiert dann Jesus und sagt plötzlich zu ihr, zu seiner Mutter, er spricht sie nicht mit Mutter an, sondern er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Wie würdet ihr als Mütter das empfinden, wenn euch das der Sohn sagt? Ganz ehrlich, kommt Leute. Hä? Sehr befremdet, das hat jetzt ein Mann. Was ist mit euch Müttern? Es würde euch wahrscheinlich traurig machen oder irgendwie verwundern vielleicht. Aber warum hat Jesus so reagiert? Das ist jetzt die Frage. Erstmal wollen wir festhalten, dass als er diesen Begriff Frau, nicht Mutter benutzt, war das nicht respektlos. Es klingt vielleicht für uns, Luther schreibt sogar, glaube ich, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das war damals, für uns klingt das vielleicht ein bisschen befremdend, aber es war respektvoll. Später in Kapitel 19, Vers 26, könnt ihr mal zu Hause nachlesen, da hängt Jesus am Kreuz und er sieht seine Mutter. Was sagt er da? Frau, hier ist dein Sohn. Und dann wendet er sich zu Johannes und sagt, siehe deine Mutter. Selbst am Kreuz kümmert er sich um seine Mutter und übergibt sie an Johannes. Und als er diesen Begriff Frau benutzt, war das nicht respektlos, es war wertschätzend. Aber er wollte hier etwas ganz Entscheidendes klar machen. Mama, dein Auftrag ist erfüllt. Jetzt unterliege ich der Autorität Gottes. Ganz wichtig für uns Mütter. Ihr habt einen Erziehungsauftrag. Aber irgendwann werden die Kinder sagen, Mama, du hast mir so viel gegeben, aber jetzt muss ich meinen Weg gehen. Und die Kinder, hoffentlich seid ihr weise genug, immer wieder um Mama und Papa um Rat zu fragen, weil die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung. Aber irgendwann hört dieser Auftrag auf. Und dann heißt es loslassen. Das ist gar nicht so einfach, oder? Für euch Mütter, wir Väter sind da ein bisschen entspannter. Aber das nur am Rande, es geht hier nicht um Kindererziehung. Ich will euch nur klar machen, Jesus wollte durch diese Reaktion sagen, Mama, Frau, ich unterliege einem anderen Zeitplan, einer anderen Autorität. Du hast deinen Auftrag erfüllt. Jetzt muss ich meinen Auftrag, den ich vom Vater empfangen habe, erfüllen. Und ich unterliege nicht mehr deiner direkten sozusagen Autorität. Und das ist ganz wichtig. Wir lesen öfter mal in Evangelien auch, dass es heißt, Jesus war gerade in einer Situation und dann heißt es, und die Brüder und die Mutter kamen. Und da meinten die, sie hätten jetzt etwas bevorrecht, weil sie ja verwandt waren oder seine Mutter war und seine Brüder. Und wisst ihr, was Jesus da oft gesagt hat oder meistens reagiert hat? Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Wer ist mein Bruder? Die, die den Willen meines Vaters tun, das ist meine Bruder, meine Schwester und so weiter. Was wollte Jesus damit sagen? Dass die Blutsverwandtschaft kein Vorrecht bringt in Bezug auf die Rettung. Es gibt keine Enkelkinder im Himmel. Es gibt nur Originale, nur Kinder Gottes. Vater und Mutter, Blutsverwandtschaft, Verbindung zu irgendeiner Organisation oder einem Prediger oder was immer, wird dir am Ende nicht helfen, wenn es um deine Rettung geht. Und das wollte Jesus auch klar machen. Hier mit dieser Aussage, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dieser Begriff ist auch ein ganz entscheidender, der uns auch den Inhalt dieses Textes sehr viel deutlicher macht. Denn wenn immer Jesus das gesagt hat, in vielen verschiedenen Situationen, hat er immer damit ausgedrückt, ich muss ans Kreuz. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Wille Gottes. Darum bin ich in diese Welt gekommen. Und wenn er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, heißt das, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Aber das ist der Plan. Und das ist das Ziel, warum ich gekommen bin. Und er wollte hier seiner Mutter klar machen, ich unterliege nicht mehr deiner Autorität und ich tue das, was Gott tut. Natürlich war das auch schon immer so, dass er nicht erst mit 30 angefangen hat, jetzt fange ich an, den Willen Gottes zu tun, sondern er lebte die ganze Zeit, auch als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener. Obwohl er unter der Autorität seiner Mutter stand, war er ohne Sünde, keine Frage, und er tat immer das, was Gott wollte. Aber hier beendete sozusagen dieses familiäre Bande, wurde jetzt hier aufgelöst und er sagt, jetzt bin ich nur noch unterwegs, um den Willen meines Vaters zu tun. Und der Wille meines Vaters ist es, zum Kreuz zu gehen, zu sterben. Und dann geht es weiter. Wir wollen ruhig das Positive inhaltlich sehen. Seine Mutter spricht zu den Dienern jetzt. Was er euch sagt, das tut. Das ist so ein Hammersatz, oder nicht? Sie wusste, Jesus wird bestimmt etwas tun. Er kann helfen. Ich weiß zwar nicht wann, aber es ist gut, die Leute vorzubereiten. Und sie geht zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Und ist das nicht ein Satz für uns alle, oder? Ist das nicht eigentlich das Christenleben? Was Jesus uns sagt, das tu. Warum? Warum soll ich das tun, was Jesus sagt? Und nicht Mama und Papa, ich hoffe, dass sie, wenn sie etwas sagen, das hoffentlich im Willen Gottes tun und sagen. Gehen wir mal von aus. Aber Eltern sind auch fehlbar. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht verletzt. Warum ist es gut, das zu tun, was Jesus sagt? Weil es richtig ist. Warum noch? Weil er Sohn Gottes ist. Er hat den Plan, er hat den Überblick. Noch irgendwas? Weil er es immer gut meint. Er macht keine Fehler. Das Beste, was du in deinem Leben mitnehmen kannst, heute Morgen aus dieser Predigt ist dieser Satz, was immer er dir sagt, das tu. Dass wir damit ein Problem haben, ist überhaupt keine Frage, weil wir tun es nicht, oder? Nicht immer. Aber grundsätzlich, wenn wir diese Haltung in unserem Leben einnehmen, dass wir sagen, das, was Jesus sagt, ist mir wichtiger als alle anderen, ist ein guter Vorsatz zumindest, oder nicht? Was Jesus sagt, ist das Wichtigste in meinem Leben. Und wisst ihr, das wird immer wieder auf die Probe gestellt werden in unserem Leben. Und die größte Herausforderung, die wir haben, ist, immer wieder zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, jawohl, ich vertraue diesem Jesus und ich möchte das tun, was er sagt. Das wird entscheidend sein für dein Leben. Und da haben wir alle versagt, ich versage, wir versagen, aber es ist ein Lernprozess. Und nun geht's weiter. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge. Wir sehen also, Jesus hatte schon einen Plan, aber es war noch nicht der Moment einzugreifen. Und diesen Moment bestimmte nicht Maria, sondern diesen Moment bestimmte Jesus selbst. In der Autorität und unter der Verantwortung Gottes. Denn er sagt an anderer Stelle, ich tue den Willen meines Vaters und ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Ja? Also, er lebte in der völligen Abhängigkeit von seinem Vater und er tat nur das, was er dem Vater tun sah, das sah er. Und jetzt war der Moment gekommen. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden. Das waren Steinkrüge, die benutzt wurden, um sich zu waschen. Damals war es so, dass wenn man durch die Straßen geht, dann die Füße wurden dreckig, die Hände wurden dreckig und bevor man zum Essen kommt, das macht man ja heute auch hoffentlich noch bei uns, obwohl wir jetzt nicht in einem Umfeld leben, wo viel Staub ist oder Dreck. Man hat sich vorher rituell gewaschen, da legten die Juden damals sehr viel Wert drauf. Das sieht man übrigens bei Moslems auch, wenn die in eine Moschee gehen, die waschen sich komplett, also die Hände, Gesicht und Füße, alles was so mit Erde zu tun hat, wo wir schmutzig werden, wird gewaschen vorher, bevor sie in die Moschee gehen. Und das war damals bei den Juden in der Synagoge, aber auch zu Festlichkeiten der Fall. Und es wird hier davon gesprochen, dass jeder dieser steinernen Wasserkrüge 2 bis 3 Eimer fasste. Weiß jemand, wie viele Liter das waren? Bis zu 100, also zwischen 75 Liter und 100 Liter, fasste einer Krug. Jetzt müssen wir Mathe-Genies werden hier. Die jungen Leute, ihr wisst, ihr schnell im Kopf rechnen, wie viele Liter waren das insgesamt ungefähr bei 6 Krügen? Schwierige Aufgabe, ne? Bis zu 600 Liter Wasser wurden da gefüllt. Ein kleiner, interessanter Detail, da kommen wir gleich noch, wenn wir um die Botschaft gehen, in Vers 7 sagt Jesus, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten ihn bis oben hin. Das ist ein kleines Detail, aber wichtig. Warum? Damit dieses Wunder auch wirklich ein Wunder war und nicht irgendwie die Diener, währenddessen sie von A nach B gingen, irgendwie noch Wein hinzufügen konnten, wurde das, dieser Pott, dieser Krug bis zum Rand gefüllt. Also es war unmöglich, jetzt noch irgendwie das Ganze in eigener Regie noch zu ändern. Das ist bei der Menge sowieso schwierig gewesen, aber selbst wenn da irgendwie noch Möglichkeiten waren, aber der Krug war bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Und jetzt geht es weiter und sie füllten ihn bis oben hin und er spricht zu ihnen, Jesus spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisermeister. Ist interessant. Wann ist eigentlich das Wasser zu Wein geworden? Weiß das jemand? Hä? Beim Schöpfen? Andere Meinung? Beim Füllen des Krugs? Wisst ihr was? Ich habe gute Nachrichten. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir müssen auch nicht alles wissen. Wir können Theorien aufstellen. Vielleicht in dem Moment, wo der Diener die Kelle reinnimmt und zum Meister, zum Speisemeister geht, vielleicht in dem Moment. Wir wissen es aber nicht. Ist auch nicht so entscheidend. Fakt ist der, sie füllten es mit Wasser und als sie es zum Speisemeister bringen, was passierte da? Er trank davon, als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hat. Er hat es gekostet und es war nicht mehr Wasser. Apropos Wasser. Ist nicht zu Wein geworden. Man gut, blieb Wasser hier, bei mir zumindest. Aber in dem Moment, als er es kostet, was war das Wasser zu Wein geworden? Es war nicht nur irgendein Wein, sondern der Beste. Deswegen haben wir gesagt, vorhin, ne, bei dem Satz, was er euch sagt, das tut. Warum haben wir gesagt, es ist gut, das zu tun, was Jesus sagt? Weil er das Beste hat. Er hat das Beste. Und das braucht so viel Zeit in unserem Hirn, dass das fußfest, dass wir glauben, dass Jesus wirklich das Beste meint mit mir. Das Beste vorhat mit mir. Weil wenn wir das wirklich glauben würden, dann würden wir auch viel mehr hören, was er sagt, oder nicht? Aber wenn wir manchmal Zweifel haben, Glauben wir, dass wir es besser wissen? Oder andere Menschen? Oder Bücher? Oder was weiß ich? Aber Jesus macht immer das Beste. Und das muss der Speisemeister feststellen. Der geht zum Bräutigam. Der Bräutigam wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ne?
Der hat das gar nicht mitgekriegt. Hat er das Wasser zu Wein gemacht?
Es war Jesus. Vielleicht soweit nochmal zum Inhalt. Ich will nochmal kurz auf die Frage Wasser zu Wein. Alkohol ist eines der größten Probleme. Reini ist hier, hat mit den Leuten zu tun. Ich teilweise auch treffe Menschen, die mit Alkohol verstrickt sind. Alkohol ist wohl das größte Problem in unserer Gesellschaft. Und die Frage stellt sich natürlich, warum hat Jesus Wasser zu Wein gemacht? Was sagt die Bibel über Alkohol? Weiß das jemand? Es gibt Psalmen, die von dem Wein erwähnen. Wofür ist der Wein eigentlich im Bild in der Bibel? Von Freude. Spricht die Bibel komplett gegen Alkohol? Paulus sagt zu Timotheus, der hat nämlich ein bisschen Magenprobleme. Trink mal ein bisschen Wein. Wisst ihr, grundsätzlich können wir sagen, dass die Bibel nicht direkt gegen Alkohol spricht, aber sie spricht gegen den Missbrauch von Alkohol. Es gibt da einen sehr interessanten Vers, den kennt ihr alle. Epheser 5, Vers 18. Saufet euch nicht, sagt Luther, saufet euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Die Bibel spricht ganz klar gegen den Missbrauch von Alkohol. Und ich, für mich persönlich, habe entschieden, ich fasse das Zeug nicht an. Aus einmal Respekt für andere, die damit ein Problem haben, aber auch für mich selbst als Schutz. Und das ist grundsätzlich die Botschaft der Bibel. Geld an sich ist nichts Schlimmes. Ja? Aber wir können es falsch gebrauchen. Und das ist die Herausforderung. Und Alkohol hat in sich natürlich, bringt sehr viele Probleme mit sich, etc., etc. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber wenn wir das vielleicht so festhalten können, dass grundsätzlich die Bibel nicht gegen Alkohol spricht, aber den Missbrauch von Alkohol, wie auch viele andere Bereiche unseres Lebens, die in sich jetzt nicht unbedingt Sünde sind, aber wenn wir sie falsch anwenden und falsch leben und darin gefangen sind, dass wir uns von ihnen bestimmen lassen, dann haben wir ein Problem. Und deswegen meine Empfehlung, was den Alkohol betrifft, lasst die Finger von. Das sage ich besonders den jungen Leuten. Ihr wisst nicht, wie gefährlich das ist. Und was es für Auswirkungen haben kann in deinem Leben. Ich habe solche, und Reini sieht die noch viel öfter als ich, die Auswirkungen von Menschen, die im Alkohol gebunden sind. Die schöne Botschaft und die frohmachende Botschaft ist, Menschen können frei werden davon. Jesus ist immer noch größer, haben wir gerade gesungen. Jesus ist immer noch größer. Wir wollen jetzt in den verbleibenden 10 Minuten nochmal den Anwendungsteil uns betrachten. Wir haben jetzt also inhaltlich hoffentlich so ein bisschen einige Fragen beantworten können, die uns vielleicht auch als Problem empfunden haben. Aber jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, was ist inhaltlich oder anwendungsbereichstechnisch, was ist da drin? Was wollte Jesus wirklich vermitteln? Ging nicht nur um das Wasser zu Wein zu machen. Es war ein kleines Kuhkaff. Er hätte einen ganz anderen Ort wählen können. Er hätte Nazareth wählen können oder Jerusalem sein erstes Wunder oder Zeichen tun können, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Darum ging es ihm aber gar nicht. Es ging auch nicht in erster Linie, und das war jetzt ja auch ein relativ kleines Problem, wenn wir die anderen Zeichen sehen, wo ein Mann 38 Jahre am Pool liegt und nicht gesund wird, weil er gelähmt ist und er versucht immer wieder geheilt zu werden, und den heilt Jesus. Also das war ja hier eine ganz andere Situation. Es war eine Hochzeit. Es war jetzt Nicht ein dramatisch, obwohl es auch dramatisch genug war, aber es handelte sich jetzt nicht um eine lebensentscheidende Sache für eine Situation oder einen Menschen. Aber ich glaube, dass Jesus dieses Zeichen gewählt hat, um eine tiefe, entscheidende Botschaft zu vermitteln. Und um die geht es uns heute Morgen. Und damit möchte ich einsteigen. Was ist eigentlich die größte Not des Menschen? Unglaube, ja. Getrennt sein von Gott. Was noch? Sünde. Ungehorsam. Könnten wir auch mit Sünde umschreiben. Wisst ihr, das ist alles richtig. Und da gibt es sicherlich noch viele, viele andere Bereiche. Aber wisst ihr, was meines Erachtens die größte Not, und wir haben ja hier gelesen, und als es an Wein mangelte, ja, also hier trat ein Problem aus. Und deswegen stelle ich die Frage, was ist eigentlich die größte Not unter uns Menschen? Ich glaube, dass die größte Not nicht unbedingt ist, dass wir erkennen, dass wir ein Problem haben. Das gehört natürlich dazu. Sprich, dass wir Sünder sind. Ich glaube, dass viele Menschen, die so in unsere Gesellschaft hineinschauen, sehen, da gibt es Probleme. Wir haben Probleme, massive Probleme. Nicht nur politisch, auch persönlich. Aber die größte Not ist zu entdecken, was ist die Lösung meines Problems? Oder andersrum gesprochen, wenn wir jetzt von Sünde sprechen, was das Grundproblem des Menschen ist, getrennt von Gott, wie kann ich Vergebung erfahren? Wie kann ich Vergebung erfahren? Das ist unsere größte Not. Sie erkennen und wir Menschen erkennen, wir haben Probleme, aber wir wissen nicht, wie wir sie lösen können. Und wir wissen auch nicht, wie wir das Problem der Sünde, wie wir da Vergebung erfahren können. Und wisst ihr, ich glaube, dass das hier in unserem Text sehr gut zum Vorschein kommt. Ich möchte dazu nochmal einen Text lesen aus 2. Korinther Kapitel 5, ist sehr bekannt. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 18 bis 20, da heißt es, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt. Vergebung hat mit Versöhnung zu tun. Vergebung erfahren ist, versöhnt zu werden. Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, immer wieder dieser Begriff Versöhnung, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Die größte Not, die wir Menschen haben, ist Vergebung, Versöhnung zu erfahren. Wie kann uns das gelingen? Wie können wir versöhnt werden? Und da ist der erste Schritt erstmal, dass wir erkennen, wir haben Mangel. Wie bei der Hochzeit hier. Der Wein ging aus. Es mangelte an Wein. Und wisst ihr, ich habe früher viele Jahre den Lutherbibel gelesen und die habe ich immer noch so ein bisschen in meinem Hirn. Ja, Luther hat ja manchmal sehr deftige Ausdrücke und manche kommen da nicht so mit klar. Aber ich denke, wenn ich mich recht erinnere, hat jemand noch Luther hier? Der alte Luther? Römer 3, Vers 23. Was steht da? Weiß das jemand? Ja, es ist kein Unterschied und alle haben gesündigt und haben, wie geht es bei Luther weiter? Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben. Mangel des Ruhmes bei Gott. Bei mir heißt es anders in meiner Übersetzung, ich habe jetzt Schlachter. Aber das gleiche Wort, Mangel des Ruhmes. Wir können nicht in die Gegenwart Gottes, weil wir Mangel haben. Und dieser Mangel wird beschrieben in der Bibel mit Sünde. Wir sind getrennt. Wir haben ein Problem. So umschreibt das Luther, Mangel des Ruhmes. Nikodemus hat dieses Problem erkannt. Er ging zu Jesus bei Nacht, in Kapitel 3, kommen wir noch zu hoffentlich. Er hat gemerkt, irgendwas fehlt mir, ich habe Mangel. Ich bin zwar religiös, aber ich habe keine Beziehung zu Gott. Was ist die Lösung? Was sagt Jesus zu ihm? Du musst von neuem geboren werden. Was hat er verstanden? Ich muss wieder zurück in Mutters Leib. Ich bin aber schon alt. Wie soll denn das gehen? Konnte es nicht verstehen. In Johannes 4, die Frau am Brunnen. Was sagt Jesus? Er kommt mit Wasser mit ihr ins Gespräch. Und was sagt er dann irgendwann zu ihr? Lebendiges Wasser. Sie sagt, gib mir das, dann brauche ich nicht mehr zum Brunnen. Weniger Arbeit. Aber Jesus sprach von einem anderen Wasser, was zur Quelle wird in ihrem Herzen. Aber dann sagt er einen ganz entscheidenden Satz, dass das wirksam werden konnte. Nämlich welchen? Geh, rufe deinen Mann. Ups. Was sagt sie da? Ich habe keinen Mann. Und den ich jetzt habe, das ist nicht mein Mann. Okay. Was wollte Jesus damit ausdrücken? Liebe Frau, bevor du lebendiges Wasser erleben musst und willst und kannst und erfahren kannst, musst du was erkennen? Du hast einen Mangel. Ein Problem. Oder nicht? Wisst ihr? Und das ist der erste springende Punkt hier in unserer Begebenheit. Es mangelte an Wein. Und es mangelt in deinem und meinem Leben. Jeder von uns hat einen Mangel in Bezug auf Gott. Das ist der erste Schritt, ein ganz entscheidender Schritt. Denn wenn man erkennt, dass man einen Mangel hat, dann ist der nächste Schritt nämlich welcher? Ich versuche Hilfe zu finden. Hilfe. Ich brauche Hilfe, wenn ich Mangel habe. Und das ist der nächste Schritt. Jesus oder Maria sagt hier zu Jesus, sie haben keinen Wein. In anderen Worten, wenn es jemanden gibt, der helfen kann, dann bist du es. Ist das nicht die Botschaft der Bibel? Hilfe! Es gibt ja diesen Satz, es gibt viele Wege nach Rom. Schon mal gehört? Da kannst du kontern, aber es gibt nur einen Weg in den Himmel. Es mag viele Wege nach Rom geben, definitiv. Was man damit ausdrücken will, warum nur Jesus? Ne? Es gibt doch viele Wege, irgendwie Rettung zu erfahren. Da musst du sagen, und komm, sagen wir aus der Bibel, es gibt nur einen Weg in den Himmel. Einen Weg der Rettung, und der führt über Jesus. Und hier auch, Hilfe wirst du nicht finden in Religionen. So viel es auch geben mag. Und es kommen jeden Tag neue. Weil Religion ist ein menschliches Suchen nach Gott. Das Evangelium ist, Gott sucht uns. Du wirst nicht Hilfe finden in Weisheit, mit guten Werken. All das reicht nicht aus. Du wirst keine Hilfe finden. Du wirst die Hilfe nur finden bei Jesus. 1. Korinther 1, 16 bis 20. Und schreibt das sehr gut. Da heißt es, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Hören wir richtig hin? Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Jesus ist uns zur Weisheit gemacht. Nicht meine Weisheit, weil wir wären nicht drauf gekommen. Nicht meine guten Werke, da heißt es hier weiter, worden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung. Jesus ist uns zur Erlösung gegeben. Du brauchst dich nicht abmühen, du brauchst nicht deine guten Werke in die Waagschale bringen, du brauchst nicht religiös zu werden. Du musst nicht mit deiner Weisheit kommen. Das reicht nicht. Jesus ist uns zur Weisheit gemacht. Jesus ist uns zur Erlösung gemacht. Er ist der Weg zum Vater. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Hilfe finden wir nur bei Jesus. Nur Jesus kann dieser Situation sich stellen. Menschlich war keine Rettung da. Keiner konnte sagen, ich kann Wasser zu Wein machen. Oder ich kann jetzt das Problem lösen. Nur Jesus konnte in dieser Situation helfen. Und so ist es auch wenn es um das Evangelium geht. Das dritte, der Krug bis zum Rand gefüllt, Christus allein ohne eigenes Zutun. Es sind nicht unsere Werke, wir können nichts, Jesaja sagt, sie sind wie schmutzige Lappen. Wir müssen schneller werden. Schritt 4, schöpft nun. Bis dato war alles umsonst. Sie haben nicht für den Wein bezahlt, sie haben es nicht geschafft, das Wasser zu Wein zu machen, es ist Gnade. Rettung ist Gnade. Da hast nicht du und nicht ich irgendwas dazu zu beitragen. Gar nichts, wir können nichts beitragen. Aber es heißt hier, geht nur zum Speisemeister und schöpft. Nun, und das ist ein, sie taten also doch etwas in diesem Prozess, als sie dieses Wasser, das zu Wein geworden ist, wir wissen nicht wann, Gottes souveränes Werk, bringen. Was könnte das Schöpfen für uns Menschen bedeuten in Bezug auf das Evangelium? Wie könnten wir das vergleichen? Jesaja 45, Vers 22 heißt es, blicket auf ihn, alle Welt. Blicken. Oder schauen. In Jesaja 55, könnt ihr mal nachlesen, Vers 1 heißt es, kommt und trinkt umsonst. Kommen. Matthäus 11 heißt es, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Kommen, glauben. Und selbst das ist eine Gnade. Aber es heißt, sie müssen schöpfen. Und so heißt es auch, wenn du das Evangelium verstanden hast, es in Gottes Gnade in dein Herz fällt, dann heißt es, glaube. Komm zu ihm, blicke zu Jesus und du findest Rettung. Auch das finden wir hier in unserer Begebenheit. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Rettung ist eine Sache des Augenblicks. Wir wissen nicht, wann das Wasser zu Wein wurde. Und wir wissen auch nicht, wann ein Mensch von neuem geboren wird, oder? Es gibt kein Thermometer, wo du reinpackst und sagst, ah, jetzt. Wissen wir nicht. Das ist Gottes souveränes Werk. Er rettet in einem Moment. Und jetzt können wir sagen, Rettung geschieht in einem Moment, aber Heiligung ein Leben lang. Richtig? Rettung ist eine Sache des Momentes, von neuem geboren werden. Aber Heiligung, das ist ein Leben lang, ein Prozess. Und das Schöne ist, das ist alles hier verborgen in diesem Ereignis. Das Leben kann nochmal beginnen. Ich habe mal eine Reihe im Römerbrief gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern? Da habe ich das überschrieben mit, das Leben kann nochmal beginnen. Jesus gibt uns Hoffnung. Und das Letzte, was wir finden hier, ist der Wein, der besser war als der zuvor. Und in Johannes 10, Vers 10 heißt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt, aber nicht nur irgendein Leben, sondern ein Leben im Fülle. Bei mir heißt es Überfluss. Das Beste, ja, ist nicht nur, wenn wir in der Ewigkeit bei Jesus sind. Das Beste ist hier und jetzt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Darum geht's. Und das ist die Botschaft, die wir hier in Kapitel 2 in dem ersten Zeichen finden. Und damit komme ich zum Schluss. Vielleicht nochmal für, was jetzt die Anwendung betrifft, zum Beispiel Kindererziehung. Wisst ihr, wenn dieses Glas euer Kind ist, dann haben wir für eine Zeit die Möglichkeit, dieses Glas zu füllen mit Wasser, so wie die Krüge. Und mit Wasser meine ich jetzt nicht nur Wasser irgendwie, sondern gute Dinge hineinlegen. Und das Leben dieses Glases, in dem Fall das Kind. Aber wir stoßen an unsere Grenzen. Wir können unsere Kinder nicht zu Christen machen. Wir können das Wasser füllen, oder das Kind füllen mit Wasser, mit Wort Gottes, mit guten Dingen. Wir können sie auf Jesus hinweisen, aber wir können nicht aus diesem Glas Wasser Wein machen. Das kann nur Jesus. Das steckt auch in dieser Geschichte drin. Wir können die Krüge füllen, wir können uns investieren, und das sollten wir auch, und wir versagen. Ich hoffe, unsere Kinder verzeihen uns das. Aber wir können nicht hervorbringen, dass aus diesem Wasser, was wir hineingegeben haben, eines Tages Wein wird. Das ist Gottes Werk. Und da hört unser Erziehungsauftrag auf. Das können wir nicht. Und das ist auch gut so, dass wir das Gott überlassen. Aber wir sollen alles daran tun, diese Krüge zu füllen. Das wäre auch ein Anwendungsgebiet aus dieser Begebenheit. Aber die zentrale Botschaft ist das Evangelium, was hier uns im Johannesevangelium, im ersten Zeichen, was Jesus tat, meines Erachtens das Wesentliche eigentlich ist. Und ich hoffe, dass uns das heute Morgen wieder neu zum Staunen bringt. Einmal, dass wir sehen, dass alles, was Jesus getan hat, immer irgendwo eine tiefere Bedeutung hatte. Und das Zweite ist, dass wir wieder neu staunen über die Rettung, den Heilsplan Gottes. Und das Dritte ist, dass er uns gerettet hat. Dass wir darüber wieder neu dankbar werden. Staunen, dass Gott uns die Augen geöffnet hat, denn wir waren blind und jetzt können wir sagen, wir sind sehend geworden. Lass uns nur beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist so voll von Wahrheiten und wir kratzen immer nur an der Oberfläche und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir das besser verstehen lernen. Was es heißt, gerettet zu sein, aber auch dein Heilsplan und was es dich gekostet hat, uns zu retten. Ja, und dass uns das motiviert und Freude schenkt, immer wieder, wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, gerettet zu sein und was du uns alles in Christus geschenkt hast. Dafür können wir dich nur preisen, Herr, und dir danken. Und danken für dein Wort, Herr, dass es in unser Herzen Wurzeln schlägt. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.